Ja, zum Beispiel ein Handy könnte so ein moderner Götz sein, der Marc schon gesagt. Aber wir sind ja in der Serie vom Elia. Und moderne Götze und der Elia, ich meine, hat jetzt wenig miteinander zu tun. Oder? Also er hat sicher das Problem von Handy nicht gehabt, dass es kein Internet hat oder im falschen Moment oder kein Akku mehr. Wir machen mal schnell eine Rückblende. Was haben wir eigentlich die letzten paar Mal gehört, so die letzten zwei Mal von Elia? Er war ein Prophet gewesen, im Alten Testament. Er hat sehr viel mit dem König Ahab zu tun gehabt. Sein Name Elia heisst eigentlich, Gott ist Yahweh. Und Yahweh ist ja eigentlich so, also Yahweh ist ein bisschen umschrieben, ist auch schon wieder eine Umschreibung. Im Alten Testament gibt es auch nur vier Buchstaben, JHWH. Und wir sprechen das heutzutage als Yahweh aus. Aber das ist sicher der israelitische Gott gewesen. Und er hat gesagt, das ist der einzige Gott, was es gibt. Und das kommt ja auch aus dem Gesetz raus. Eins von diesen 10 Geboten, das heisst, du sollst keine anderen Götter neben dir haben. Und das ist zur Zeit von Elia genau immer wieder der Fall gewesen. Dass andere Götter neben Gott gestellt worden sind. Und der Elia hat da dagegen angekämpft. Und er musste einen Glaubensschritt tun. Er hat immer wieder aus seiner Komfortzone raus müssen und Sachen machen, die er vorher noch nicht gemacht hat, wo er auch nicht gewusst hat, ob das so funktionieren müsste, weil es teilweise unlogisch war. Zum Beispiel hat Gott ihm gesagt, hey, jetzt bete mal für die Türe. Und dann ist die Türe gekommen und er denkt, okay, jetzt haben wir auch kein Essen mehr. Und Gott sagt, gut, dann lauf mal an einen Bachkritt und ich werde dich dort versorgen. Und dann ist er hat die Strecke gemacht, ist am Bach gelaufen und ist versorgt worden. Einerseits durch das Wasser vom Bach und andererseits sind täglich am Morgen und am Abend Raben zu ihm geflogen und haben ihm Essen vorbeigebracht. Dann, als der Bach vertrocknet worden ist, hat ihm Gott wieder gesagt, hey, jetzt mach einen neuen Glaubensschritt und geh auf Phönizien nach Zarpat und dort wirst du jemanden finden, der dich versorgen wird. Und dann hat er eine Witwe getroffen, und ihren Sohn und er gesagt, hey, weißt du, jetzt mach du mir etwas zu essen und dann wird dein Essen nie mehr ausgehen während dieser ganzen Dürrezeit. Und wo dann der Sohn gestorben ist von dieser Witwe, hat er gesagt, okay, jetzt mache ich einen weiteren Glaubensschritt, stehe raus und bete für den Sohn. Und er hat ihn wieder zum Leben erwecken. Also Gott hat ihn wieder zum Leben erweckt. Und durch all die Glaubensschritte, die Elia gemacht hat, und immer wieder hat man sich auf Gott vertrauen, ist er nicht enttäuscht worden. Er ist nicht enttäuscht worden. Und nach dieser dreijährigen Dürre, die sie da hatten, hat Elia einen neuen Auftrag bekommen, nämlich wieder zurückzugehen nach Israel. Und was dort genau passiert ist, das hören wir jetzt im Theater. Wochen und Monate vergingen. Nach mehr als 2 Jahren sagte der Herr zu Elia, geh jetzt und zeige dich Ahab. Ich will es wieder regnen lassen. Elia machte sich auf den Weg nach Samaria, wo die Menschen schwer unter der Hungersnot litten. König Ahab ließ unterdessen seinen Palastverwalter Obadja zu sich rufen, einen Mann, der große Ehrfurcht vor dem Herrn hatte. Als damals Königin Isabel alle Propheten des Herrn beseitigen wollte, hatte er 100 von ihnen in 2 Höhlen versteckt, je 50 in einer, und sie mit Wasser und Brot versorgt. Ahab befahl nun Obadja.
Du siehst ja, unser Land hat eine riesige Hungersnot. Eine riesige Dürre. Du siehst noch kaum mehr Wasser oder auch unsere Tiere. So schlecht, die Hunger, du hast jetzt den. Jetzt wollte ich etwas von dir, dass du jetzt sofort aufs Land ziehst und nach Wasser, nach einer guten Wasserstelle oder nach einer weiteren Stelle suchst. Das gut, ist alles klar für dich?
Ja, das fällt eigentlich. Es gibt nur ein Problem. Das Land ist riesengroß. Viel zu groß, dass das nicht mehr allein machen können. Wenn wir uns nicht aufteilen, dass du auf die eine Seite gehst und ich auf die andere.
Ja gut, komm. Ja komm, ich helfe dir ein bisschen. Ja komm, gehen wir das zweite machen, dann sind wir schnell wieder am Ziel.
Okay. So brachen sie dann auf. Obadja war noch nicht lange unterwegs, als ihm Elia entgegenkam. Obadja erkannte den Propheten sofort, warf sich vor ihm zu Boden und fragte:
Elia, bist es du?
Ja, der bin ich. Schau, komm zu dem Herr, der König Ahab, und sag ihm, der Elia ist da. Mach das.
Ja, aber du weißt, was passiert, wenn ich das mache. Nein. Wenn ich jetzt zum Ahab komme und sage, ich habe den Elia gesehen.
Ja.
In jedem Volk, in jedem Reich wirst du gesucht. Und alle haben gesagt, sie hätten dich weder dort noch da gesehen. Die Leute haben sogar einen Eid geschworen, dass sie dich nicht gesehen haben. Und jetzt schickst du mich zum Ahab mit dieser Nachricht.
Du, wenn er mich ja schon so gesucht hat, was ist denn das Problem? Ich meine, ich bin ja jetzt da. Zack, da bin ich.
Stell dir mal vor, das ist jetzt so. Und ich gehe zum Ahab und sage ihm, ich habe Elia gesehen. Dann kommen wir zurück, wo du wartest. Also ich hoffe, du wartest dort. Und nachher, zack, bist du weg, weil dich der Geist von Gott irgendwo antreibt. Dann bin ich ein toter Mann. Und du weißt, dass ich Gott fürchte, dass ich dich liebe.
Sag dir, vor dem Herrn, vor dem ich stehe, heute werde ich mich zeigen.
Da kehrte Obadja um und brachte Ahab die Nachricht. Der brach seine Suche sofort ab und ging Elia entgegen. Ahab begrüßte den Propheten mit den Worten:
Also du bist der, der uns da ins Unglück stürzen, hä?
Ja, nicht ich, sondern du.
Nein, sicher schon.
Du und dein Vater haben sich von dem Gesetz vom Herrn abgewendet und haben den Baden angefolgt.
Du und dein Vater sind den Baden angelaufen. Hey, der Ahab, der lässt Elia suchen. Einerseits in seinem eigenen Land, in Israel, aber auch in den anderen Ländern. Und der Elia war zu dieser Zeit in Phönizien, im Ausland, und ist darum nicht gefunden worden, aber auch dort haben sie ihn eigentlich gesucht. Er war zu dieser Zeit die meistgesuchte Person in Israel. Und warum? Weil der Ahab einen Schuldigen sucht für das, was momentan passiert in seinem Land. Und er merkt, ey, ich kann das nicht kontrollieren. Und sagt, okay, dann braucht es aber irgendeinen, der dafür zuständig ist, der schuldig ist. Und für den Ahab ist ganz klar, das ist der Elia. Weil der Elia hat gebetet, dass er durchkommt und die ist eingetroffen. Also ist dem Elia sein Fehler. Er sieht nicht, warum der Elia gebetet hat. Elia hat nämlich nicht einfach von sich aus gebeten, sondern Gott hat ihm gesagt, hey, bet dafür. Das ist noch spannend, dass Gott ihm sagt, bet dafür, und dann tritt sie. Und das Warum, das blendet der Ahab völlig aus. Weil er will nicht selber wahrhaben, dass er der ist, der eigentlich die Verantwortung trägt, weil er Sachen gemacht hat und er nicht hätte sollen. Und als der Ahab auf den Elia trifft, kommt er mit ihm zu dem Wort: Bist du nun da, der Israel ins Unglück stürzt? Und der Elia antwortet ihm: Nicht ich stürze Israel ins Unglück, sondern du. Sondern du und deines Vaters Haus, dadurch, dass ihr des Herrn Gebote verlassen habt und wandelt den Baalen nach. Warum schickt denn Gott eine Dürre, eine Hungersnot? Warum nicht etwas anderes? Bei den Ägyptern waren es ja ganz andere Plagen. Da sind irgendwelche Frösche gekommen oder Stechmücken oder es ist dunkel geworden. Warum nicht so etwas? Hätte ich auch machen können. Und um diese Frage zu beantworten, muss man vielleicht wissen, was der Baal für ein Gott war. Der Baal war nämlich der Gott von den Phönizier. Er war zuständig für das Wetter. Er war zuständig für den Wind. Für Regen. Und darum war er auch zuständig für die Ernte. Und genau an diesem Punkt sagt Gott: Weißt du was, wenn du das Gefühl hast, der Baal gibt dir all das Zeug, dann kommt das mal nicht von mir. Dann kannst du mal schauen, was passiert, wenn das nicht von mir kommt. Und aus dem Haus, weil der Baal für das Wetter zuständig ist und für die Ernte zuständig ist, und es ja sehr auf eine landwirtschaftliche Gesellschaft ist, ist er, der Baal, auch zuständig für den ganzen Wohlstand und Reichtum. Das ist, für was der Baal steht. Das ist der Gott vom Geld, vom Reichtum. Dann gibt es noch eine zweite Göttin. Das ist der Schera. Sie ist eine Fruchtbarkeitsgöttin oder Fruchtbarkeitsgöttin der Phönizier. Sie ist zuständig für die Fruchtbarkeit der Leute, der Tiere. Sie ist zuständig für die Sexualität. Und sie ist vor allem durch Tempelprostitution angebetet worden. Also sind wirklich Leute in den Tempel oder an die heiligen Orte gegangen von dieser Aschera und haben dort Prostitution betrieben und haben das Gefühl gehabt, das ist das, was ihnen hilft, das ist das, was sie fruchtbar macht. Das ist das, was gut ist für sie und für ihr Leben. Das sind die alten Götze. Baal und Aschera, ich meine, das ist schon lange her. Ich meine, Reichtum und Sexualität, das hat absolut nichts mit unserer Zeit zu tun. Das war ja früher. Oder etwa nicht. Maßloser Reichtum, der nicht weise genutzt wird. Und man Reichtum versucht, auf Kosten von anderen. Sexualität, Pornografie. Das ist heute wahrscheinlich noch mehr ein Thema als früher. Ich bin mal googlen auf Internetpornografie und bin darauf gekommen, dass etwa 15% bis 20% von allen Seiten im Internet pornografisch sind. Und der grösste Teil vom Traffic, also von der ganzen Daten, ist eigentlich pornografisch. Und das ist nicht einfach etwas, was in der Welt passiert und von Christen Halt macht. Problem vom Reichtum, Problem von Sexualität, von Pornografie, von Prostitution, das betrifft auch Christen. Und viele Christen sagen, hey, Jesus hat mein Leben verändert. Er ist cool. Aber weißt du, wenn es ums Thema Geld geht, wenn es ums Thema Sexualität geht, hey, da hat er keine Ahnung. Da kommt er einfach nicht raus. Das ist ein bisschen old-fashioned. Und überhaupt, Gott kennt meine Bedürfnisse gar nicht. Und so fängt man irgendwie an, einen Kompromiss zu machen. Man fängt an, Götzen mit Gott zu vermischen. Und irgendetwas zu leben, wo man das Gefühl hat, das passt schon für mich, aber eigentlich ist es nicht das, was Gott für uns vorhat. Es ist nicht das, was er für uns möchte. Und vielleicht sagst du, nein, das ist jetzt Geld und Sexualität ist, das hat nichts mit mir zu tun, da habe ich definitiv kein Problem. Was ist denn dein Götz? Ist es deine Arbeit? Ist es deine Arbeit? Ist es deine Karriere? Mehr Geld zu verdienen? Mehr etwas zu machen? Mehr zu arbeiten? Workaholic? Und was ist, wenn du deine Arbeit verlierst? Ist es vielleicht dein Aussehen? Schönheit? Neue Kleider? Oder dein Ansehen? Wie stehe ich da vor den anderen Leuten? Was denken sie über mich? Bist du stolz? Oder woher ziehst du deinen Selbstwert, deine Identität? Der Max hat in der letzten Predigt viel über Identität geredet. Bist du vielleicht überheblich und sagst, hey, ich bin besser als andere und ich kann das sowieso gut? Oder sagst du, nein, ich bin schlechter als andere und hast einen Minderwert und machst das zu einem Götz. Vielleicht ist es Harmoniesucht. Und du sagst, hey, Harmonie ist mir so wichtig, dass ich allen Konflikten aus dem Weg gehe. Und du machst nicht irgendwie einen Kompromiss, dass du irgendwie kannst Harmonie herstellen kannst, wo es vielleicht zuerst einmal einen Konflikt bräuchte. Oder Perfektionismus. Und du sagst, hey, nein, ich möchte etwas so gut machen, so perfekt. Und es wird nicht perfekt. Und es macht dich unzufrieden und es unterwirft dich unter den Perfektionismus. Kann auch ein Götz sein. Oder Sport. Fußball. Momentan, aktuell. Hey, hast du schon gedacht, 30 Minuten Bibel lesen ist wahnsinnig viel. Aber es ist kein Problem, 3 Fußballmatches an einem Tag zu schauen. Oder erinnert euch an die Fußballweltmeisterschaft vor 2 Jahren. Im Endspiel, im Finale, spielt Deutschland gegen Argentinien. Nach 90 Minuten steht 0-0 und alle sind froh, juhu, es geht in die Verlängerung. Dann können wir noch länger Fußball schauen. So wie gestern vielleicht, die einen beim Spiel. Endlich kommt eine Verlängerung. Nach 90 Minuten regt sich niemand auf, dass es länger geht. Wenn wir vielleicht auch mal machen im Gottesdienst, mal eine Verlängerung überrufen und gesagt, es geht jetzt noch mal eine Stunde. Mal schauen, ob alle auch jubeln und sagen, juhu! Nein, aber nach der Verlängerung, in der Verlängerung ist es hin und her, es könnte auf die eine Seite kippen oder auf die andere, und dann schießt Deutschland 1-0. Und jetzt frage ich euch, wer hat das Goal geschossen? Der Götze. Genau! Wer Götze? Hey, wer sind deine Götzen im Leben? Günther, für dich sogar ein Fußballspiel? Der Mario Götze. Vielleicht ist das ja nur ein Zufall. Wahrscheinlich sogar. Aber es zeigt vielleicht auch mehr auf für uns. Der Timothy Keller hat moderne Götzen untersucht und hat ein Buch geschrieben, Es ist nicht alles Gott, was glänzt. Und hat dort, ich nehme mal 2 Aussagen daraus raus. Er sagt, als erste Aussage, das Herz des Menschen ist wie eine Fabrik, in der Götzen am Fließband produziert werden. Es kommt immer etwas Neues rauf. Du hast das Gefühl, ey Mann, ich lege jetzt etwas ab und drehst dich um und dann steht schon wieder ein neuer Götz da. Und dachte, okay, dann muss ich den wieder auf die Seite legen. Und das Herz produziert einfach immer wieder Sachen. Und das Gefühl, ich muss etwas Neues haben, etwas, einen neuen Punkt. Ein reines Herz bekommen. Und sagen, hey, das ist wirklich, manchmal sind unsere Herzen so. Und da braucht man wirklich Gott, der uns sagt, hey, komm wieder zu mir zurück. Komm zu mir zurück und konzentriere dich aufs Wesentliche. Und die zweite Aussage, und er sagt, die Götzen der Antike waren blutdurstig und schwer zu besänftigen. Die Götzen von heute sind es immer noch. Es macht uns kaputt, Götzen zu haben. Ein weiterer Götze ist vielleicht Macht. Und da sieht man es fast am besten. Wenn die Leute unbedingt Macht haben und ihr Reich ausdehnen wollen, ihren Machtbereich ausdehnen wollen, es gibt immer ganz viele Leute, die darunter leiden. Das kann im Persönlichen sein, das kann im Privaten sein, das kann aber auch im Politischen sein, wenn sich Staaten vergrössern wollen, auf Kosten von anderen. Kommt es zu Konflikt, kommt es zu Krieg. Blutdurstig und schwer zu besänftigen. Und darum müssen wir es nicht besänftigen, sondern beseitigen, die Götzen. Wie gehst du mit deinen Götzen um? Machst du einen Kompromiss oder tust du sie beseitigen? Die Geschichte von Elia am Ahab und deinen Götzen weitergeht, das sehen wir jetzt im zweiten Teil vom Theater.
Bring das ganze Volk Israel vor den Berg Karmel und alle 400 Baalspropheten und die 450 Asherah-Propheten.
Ja, das ist eine gute Idee. Dann sehen wir, wer der richtige Gott hat. Ja.
Da befahl Ahab den Israeliten und allen Propheten auf den Karmel zu kommen. Als alle versammelt waren, trat Elia vor die Menge und rief:
Wie lange wollt ihr noch hin und her hinken? Wenn der Herr Gott ist, dann folgt ihm nach. Wenn aber der Baal Herr und Gott ist, dann folgt ihm nach. Wir werden das jetzt so machen, dass ihr ein Jungstier werdet nehmen, ihr werdet ihn zerlegen, auf euer Altar legen, aber noch kein Feuer entzünden. Dann werde ich das Gleiche machen. Ich werde mein Jungstier nehmen, ich werde ihn auf mein Altar legen und auch noch kein Feuer entfachen. Und der Gott, der mit Feuer vom Himmel antwortet, der ist Herr und Gott. Genau. Ihr werdet jetzt euer Jungstier zerlegen und ihn auf euer Altar legen, aber noch kein Feuer anlegen.
Sie schlachteten ihren Stier und bereiteten ihn für das Opfer zu. Dann begannen sie zu beten. Von morgen bis zum Mittag riefen sie ununterbrochen Sie tanzten um den Altar, den man für das Opfer errichtet hatte. Aber nichts geschah. Es blieb still.
Rufen doch Lüter, vielleicht hört euch nicht. Vielleicht ist er ja auf Reisen. Nein, er schläft. Glaubt dran, er schläft, Lüter. Oder, nein, vielleicht haben sie versagt, er will euch nicht. Macht doch weiter, kommt.
Da schrien sie laut, so laut sie konnten, und ritzen sich nach ihrem Brauch mit Messern und Speeren die Haut auf, bis das Blut aus ihnen herunterlief. Am Nachmittag schließlich gerieten sie vollends in Ekstase. Dieser Zustand dauerte bis gegen Abend an. Aber nichts geschah. Keine Antwort, kein Laut, nichts. Endlich fordere Elia das Volk auf.
So, jetzt ist genug. Ihr habt eure Chance gehabt. Nichts ist passiert. Gar nichts, aber wirklich nichts. So, jetzt werde ich mein Stier, mein Jungstier, zerlegen und auf meinen Altar legen.
Sie versammelten sich um Elia und er baute vor allen Augen den Altar des Herrn wieder auf, den man niedergerissen hatte. Er nahm dazu 12 Steine nach der Zahl der Söhne Jakobs, von denen die 12 Stämme Israels abstammen. Der Herr hatte Jakob später den Namen Israel gegeben. Mit den 12 Steinen baute Elia einen Altar für den Herrn. Rundherum zog er einen Graben. Dann schichtete er das Brennholz auf den Altar, zerteilte den Opferstier und legte ihn auf das Holz. Zuletzt befahl er:
Bringt mir 4 Kübel Wasser und leert den Kahn neben den Altar.
Dies genügte ihm aber noch nicht und so gab er denselben Befehl ein zweites und ein drittes Mal, bis das Wasser schließlich auf allen Seiten am Altar herunterlief und den Graben füllte. Zur Zeit des Abendopfers trat Elia vor den Altar und betete laut:
O Herr, du Gott Abrahams, Isaaks und Israels, lass das Volk erkennen, dass du Herr und Gott bist in Israel, dass ich, dein Diener, alles nach deinem Namen gemacht habe, Herr. Antworte mir jetzt mit Feuer. Es kommt.
Das ist gut. Da ließ der Herr Feuer vom Himmel fallen. Es verzehrte nicht nur das Opferfleisch und das Holz, sondern auch die Steine des Altars und den Erdboden darunter. Sogar das Wasser im Graben legten die Flammen auf. Als die Israeliten das sahen, warfen sie sich zu Boden und riefen:
Der Herr ist gut! Der Herr ist gut! Der Herr ist gut!
Hey, der Elia hat den Leuten klar gemacht, hinken nicht mal rechts und dann mal links, entscheiden mal da oder mal da. Nein, machen eine Entscheidung. Machen die Entscheidung fest. Er hat Klartext geredet und er hat eine Konfrontation gesucht, was eine Konfrontation gebraucht hat. Und hat nicht auf harmonisch gemacht und denkt, ja mal, irgendwie kommt das schon gut. Nein. Er hat Konfrontation gesucht, dass Sachen ans Licht kommen, die nicht gut sind. Denn wenn das nicht passiert, dann machen wir immer wieder einen faulen Kompromiss. Die Israeliten, die sind nicht gegen Gott gewesen. Sie haben einfach noch andere Götze daneben gehabt. Sie haben nie gesagt, Gott ist schlecht. Aber es könnte auch noch andere Götze haben. Und die Ja-Aber-Antwort, das ist eine Antwort, die hinkt. Es braucht ein überzeugtes Ja, ohne Aber. Weil Ja-Aber heisst Nein. Elia hat eine Entscheidung gesucht und sie war sehr spektakulär und eindrücklich gewesen. Und nach seiner Entscheidung, nach der Entscheidung vom Volk, hat er angefangen aufzuräumen. Auf eine sehr radikale Art. Er hat nämlich die Baalspriester umbringen lassen und gesagt, hey, wir müssen das beseitigen, den ganzen Opferkult müssen wir beseitigen von den Baalspriestern. Und der Timothy Keller, wenn ihr das Zitat erinnern mögt, hat gesagt, hey, die Götze von früher sind sehr blutrünstig gewesen. Und das war bei diesen Balzpriestern genau so. Sie haben sich nämlich angefangen, selber zu verletzen, selber ritzen, selber irgendwie geißeln. Dann haben das den ganzen Tag gemacht, haben das Gefühl gehabt, so können sie Gott gefallen. So können sie ihrem Götz gefallen. Und am Ende des Tages waren sie auch sehr müde, weil der Elia hat sie den ganzen Tag lang rumtanzen lassen. Und dann hat er gesagt, jetzt räumen wir auf. Jetzt lassen wir uns von dem nicht mehr verführen. Und das wirkt teilweise sehr brutal. Aber manchmal ist es wie ein chirurgischer Eingriff. Es war wie ein chirurgischer Eingriff in diesem Volk, um etwas zu machen. Hey, was ist dein Götz? Wo musst du aufräumen, um den Platz wieder für Gott freizugeben? Zu der Zeit des Alten Testaments war es üblich, so Opfer zu machen. Gerade zu der Zeit von Elia ist das aufgekommen, auch vorher, hat man Opfer gemacht. Das ist dran geblieben. In der heutigen Zeit machen wir das nicht mehr so. In der heutigen Zeit machen wir das nicht mehr so, weil Jesus gesagt hat, hey, weißt du, ich bin das einzige und das letzte Opfer. Es braucht nicht mehr tägliche Opfer für Brandopfer, Sühnopfer und weitere Opfer. Nein, weil Jesus sagt, hey, ich bin ans Kreuz gegangen. Und an dem Kreuz bin ich gestorben. Und habe den Weg frei gemacht. Für all die, die das möchten, annehmen. Ich habe den Weg frei gemacht. Der Weg zu Gott ist frei. Und bevor er das gemacht hat, hat Jesus das Abendmahl noch eingesetzt. Er ist mit seinen Jüngern zusammengehockt und hat gesagt, hey, das Brot, das ist mein Leib. Der ist für euch hingegeben. Und dann hat der Kelch genommen mit dem Wein drin und gesagt, hey, das ist der neue Bund in meinem Blut. Mein Blut ist für euch vergossen worden. Wir feiern Abendmahl als Erinnerung an das, was Jesus getan hat. Wir feiern Abendmahl als Bekenntnis, dass Jesus für unsere Sünden gestorben ist. Und wir feiern Abendmahl als Bestätigung von dem Bund, den Gott mit uns macht. Dass er uns gnädig ist, dass er uns liebt, dass er für uns sorgt,